Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns allen Fragen rund um das Ausmaß, die Hintergründe und Ursachen von Kriminalität. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Rosa Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Wir beginnen heute mit einer kleinen Serie zum Thema Gewalt und werden heute einführend darüber sprechen, was ist eigentlich Gewalt, und in den nächsten Folgen uns mit spezifischen Formen von Gewalt beschäftigen. Der Gewaltbegriff ist im Deutschen ein Sonderfall. Denn wo andere Sprachen zwischen Violentia und Potestas zum Beispiel unterscheiden oder Power und Violence, haben wir im deutschen Gewaltbegriff eigentlich beides drin. Denn Gewalt meint die schädigende Gewalt, aber auch Macht. Also wenn wir beispielsweise über Staatsgewalt sprechen oder Gewaltenteilung, meinen wir damit nicht die schädigende Gewalt, die wir so als physische Gewalt kennen, sondern diese Machtkomponente. Ich finde das immer auch vor dem Hintergrund interessant, weil moderne Staatlichkeit genau ja damit etwas zu tun hat, nämlich mit der Verfügung, wer darf eigentlich legal physisch Gewalt ausüben und wer nicht. Und diese Idee, dass man Gewalt konzentriert auf den Staat, also das Gewaltmonopol beim Staat liegt und dass damit so die Verfügung über die schädigende Gewalt auch etwas mit Macht, mit Staatsmacht zu tun hat. Max Weber, der Urvater oder ein Urvater der Soziologie, hat hierin auch so ein entscheidendes Merkmal moderner Staatlichkeit gesehen, Prozess der Zivilisierung, dass der Staat ein Machtmonopol und ein Gewaltmonopol hat und nicht jeder einfach so Gewalt ausüben darf.
Ja. Soweit also zur ganz abstrakten Begriffseinführung. Wir bleiben aber noch ein bisschen abstrakt und schauen uns mal an, wie eigentlich Gewalt als Begriff sich so unterscheidet, wie er auch relativ ist und was er eigentlich alles umfasst. Zum einen gibt es die sogenannte, also das leitet genau von dem her, was du gerade sagtest, die sogenannte Gewalt in Macht- und Herrschaftsbeziehungen, und die zeigt ganz gut diese Ambivalenz, du hast es ja gesagt. Also auf der einen Seite gibt es eben das staatliche Gewaltmonopol, das wir in modernen Gesellschaften auch als Garant für die Demokratie betrachten. Aber auf der anderen Seite gibt es eben, wenn wir uns Gewalt in Macht- und Herrschaftsbeziehungen anschauen, auch Machtauswüchse in Diktaturen, wo dann eben vor allem Unterwerfung dadurch stattfindet. Das ist also dieser eine ganz übergeordnete Bereich von Gewalt in der Gesellschaft. Zum anderen gibt es auch einen übergeordneten Begriff, die sogenannte strukturelle Gewalt. Mit der werden wir uns in der nächsten Folge noch genauer beschäftigen, heute aber schon mal anreißen. Damit ist gemeint eine strukturell bedingte Hinderung von Individuen daran, dass sie ihre Potenziale voll ausschöpfen können. Da spielen kulturelle und soziale Ursachenfaktoren eine Rolle. Und auch die Lebensbedingungen, wegen derer Einzelne hinter ihren potenziellen Entwicklungsmöglichkeiten zurückbleiben, also beispielsweise strukturelle Probleme bei der Ernährung oder bei der Sicherstellung von Bildung. Es gibt auch Kritik an dem Begriff, aber dem widmen wir uns dann in der nächsten Sitzung so richtig. Und dann gibt es als dritten den Aspekt der personalen Gewalt. Das ist eine Gewalt, die sich eher auf die individuelle Ebene bezieht. Und im Allgemeinen versteht man darunter die gegen Sitte und Recht verstoßende Einwirkung auf Personen. Da gibt es also in der Regel, ganz allgemein gesprochen, einen oder eine Täterin und es gibt ein Opfer. Es gibt eine enge Fassung dieses personalen Gewaltbegriffs. Da geht es dann nur darum, dass die Handlung ein Opfer mit einer körperlichen Schädigung zurücklässt. Es gibt aber eben auch eine weitere Fassung, in der auch psychische Gewalt mit gemeint ist, also beispielsweise Beleidigung, Bedrohung oder ähnliches. Als ganz grobe Definition von Gewalt wollen wir mal eine von Melzer und KollegInnen nehmen. Die definieren Gewalt als jede ausgeführte oder angedrohte Handlung, einschließlich Duldung oder Unterlassung, die mit der Absicht oder der perzipierten Absicht ausgeführt wird, eine andere Person physisch oder psychisch zu schädigen. In der Definition geht es also vor allem darum, was der Täter oder die Täterin beabsichtigt mit der Handlung, die als Gewalt definiert wird.
Und es gibt in diesem Zusammenhang auch andere Ausführungen, die betonen, dass Gewalt auch etwas Subjektives ist und dass es darauf ankommt, wie der die Betroffene das wahrnimmt. Also die gleiche Handlung kann ja von unterschiedlichen Menschen als Gewalt oder auch als nicht gewaltvoll wahrgenommen werden. Ich finde es interessant, auch einleuchtend, aber auch immer ein bisschen schwierig, weil ich da denke, was ist mit Situationen, wo wir vielleicht, naja, vermeintlich objektiv schon von Gewalt sprechen würden, vom Strafrecht her auf jeden Fall Gewalt hätten, aber die Betroffene das vielleicht nicht als Gewalt sieht. Zum Beispiel Form von häuslicher Gewalt, wo die Betroffene das irgendwie als normal empfindet, weil sie Beziehungsmuster so kennengelernt hat oder welche Gründe auch immer davor liegen. Also das finde ich daran immer ein bisschen schwierig, auch wenn ich es auch einleuchtend finde, dass diese subjektive Komponente auch relevant ist. Diesen Gewaltbegriff finden wir ja im Alltag in Diskussionen sehr oft wieder und das hat auch was damit zu tun, dass man mit Gewalt auch einfach manchmal Probleme bezeichnet. Also dass es auch eine Möglichkeit ist, diesen Gewaltbegriff zu nehmen, um halt bestimmte Probleme sehr stark zu werten. Man könnte sagen, jeder hat so seine Lieblingsgewalt, wenn man jetzt an bestimmte politische Lager denkt oder bestimmte Bewegungen, denen geht es vielleicht um die Demonstrationsgewalt, es geht um die Staatsgewalt. Letztendlich ist Gewalt auch so etwas wie ein politischer Kampfbegriff.
Man sieht es in den Medien ganz gut. Also man kann sich recht gut vorstellen, welche große Tageszeitung eher problematisierend über Proteste von Linken gegen den G20-Gipfel in Hamburg berichten wird und welche andere Tageszeitung möglicherweise eher problematisierend über die KlimakleberInnen berichten wird.
Ja, genau. Und da ist Gewalt immer so ein Begriff, mit dem man halt sehr stark ein Problem als Problem bezeichnet. Und da liegt natürlich auch die Gefahr dahinter, dass dadurch Gewalt auch sehr inflationär gebraucht wird und letztendlich die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, richtigen Gewaltphänomene vielleicht gar nicht mehr so gesehen werden, sondern an der Fülle von Gewalt untergehen. Und dabei haben wir ja schon einige Phänomene, von denen wir eindeutig von Gewalt sprechen. Also wenn wir uns angucken, inwiefern Staaten Gewalt ausüben, man denke an Todesstrafe, aber auch an starke Eingriffsformen wie Haft, Ersatz, Freiheitsstrafen. Dann häusliche Gewalt, auch ein Thema, dem wir uns bald in einer Folge mal ganz gesondert widmen werden und auch der Bereich der sexualisierten Gewalt.
Dass der Begriff Gewalt viel in den Medien ist und viel diskutiert wird und auch immer wieder politisch eingesetzt wird, geht einher mit und ist auch Ursache für, also beides untrennbar voneinander, dass es eine erhöhte Aufmerksamkeit gibt. Es gibt einfach einen Wahrnehmungswandel. Das liegt zum einen sicher daran, dass es eine zunehmende gesellschaftliche Sensibilisierung für Gewalt gibt, ein stärkeres Anerkennen von Grenzen von Individuen. Zum Teil liegt es auch darin, dass es manchmal extreme Folgen von Gewalt gibt. Also wenn es dann Beispiel Kindstötungen, wenn es zu so etwas kommt, solche Aufschreimomente, dann ist der Begriff einfach wieder ganz stark präsent in der gesellschaftlichen Debatte. Und dann liegt sicher auch daran, dass wir einige wissenschaftliche Befunde dazu haben, was Gewalt auch für die Zukunft von Menschen bedeutet. Also Menschen, die schon einmal Gewalt erlebt haben, werden mit höherer Wahrscheinlichkeit reviktimisiert, also wieder Opfer von Gewalt. Die Annahme ist die, dass auch das Opfersein etwas ist, was möglicherweise erlernt wird, normalisiert wird dann. Und Menschen, die Opfer von Gewalt waren, das dann auch in ihr Selbstbild übernehmen. Und das kann dann auch zu einem gewissen Kreislauf von Gewalt führen, weil man auch sieht, dass Menschen, die Gewalt ausüben, eben häufig selbst Gewalt erfahren haben. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse führen sicher auch dazu, dass man sagt, wir müssen die auf jeden Fall verhindern, weil sie sich fortsetzen wird.
Das zeigt auch mal, wie ausführlich man sich heutzutage auch wissenschaftlich und in der Forschung, auch Praxis mit Gewalt beschäftigt. Ne? Es geht nicht nur um Definitionsansätze und eine Zunahme auch an Phänomenen, die wir als Gewalt auch bezeichnen und nicht mehr tolerieren. Auch gerade so alles im Bereich des sozialen Nahraums, was früher, das hatten wir auch schon mal in einer früheren Folge mal als Beispiel genommen, auch völlig normal war und man nicht als Gewalt bezeichnet hätte. Man denke ans Züchtigungsrecht beispielsweise. Aber auch, dass es um diese Gewaltprozesse, Gewaltspiralen geht, die auch sehr, sehr intensiv untersucht werden.
Gut, genau. Und wenn wir jetzt nochmal spezifischer, du hattest es vorhin schon angekündigt, dass es eben immer auch eine Problemkonstruktion ist. Wenn wir uns das jetzt spezifischer nochmal angucken, dann sehen wir, dass manche Probleme in der Gesellschaft stärker wahrgenommen werden als andere. Beispiel in den letzten Jahren: Gewalt gegen Frauen, Jugendgewalt, Gewalt an Schulen, möglicherweise erleben wir in künftiger Zeit auch eine verstärkte Debatte von Gewalt gegen pflegebedürftige Menschen. Es hat immer etwas auch damit zu tun, welche Thematik sozusagen gerade oben aufliegt. Eine Problematik, die wir in den Medien oft finden, ist die sogenannte Kriminalitätsuhr. Wenn dann irgendwie festgestellt wird, alle 3 Minuten findet in Deutschland eine Gewalttat statt. Aber da sehen wir, dass das Problem, sie bezieht sich ausschließlich aufs Hellfeld und sie müsste sich eigentlich eher auf einen geografischen oder einen sozialen Raum beziehen, weil man könnte es auch so sagen, dass für alle 80 Millionen Einwohner, wenn man dann das Risiko umrechnet mit dieser Uhr, man eigentlich erst nach 416 Jahren tatsächlich Opfer einer Gewalttat würde. Man könnte die Uhr auch anders rechnen, dass es dramatischer wird. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen, was mit solchen Vergleichen erzielt werden soll.
Und Sie sagen uns ja auch nichts über den Kontext von diesen Straftaten, Ursachen, Hintergründen, sondern ja, werden eher zur Dramatisierung genutzt. So, wie erklären wir jetzt eigentlich Gewalt? Wir sehen, wir haben eine höhere Sensibilität für Gewalt. Es gibt einige verschiedene theoretische Ansätze, die Gewaltentstehung auch erklären. Zum einen gibt es aus der psychologischen Perspektive Ansätze, wo es vor allem um bestimmte psychische Dispositionen geht, also innere Vorgänge, Bedürfnisse, Gefühle einer Person und dann beispielsweise gerade so etwas wie Aggression als Ursache für Gewaltentstehung gesehen wird. Die Grundannahme ist, aggressives Verhalten beruht auf aggressiven Impulsen, die beispielsweise durch Frustration entstehen. Frustration ist dann entweder eine Störung einer zielgerichteten Tätigkeit oder alle unangenehmen Ereignisse, Angriff, Belästigung. Und Aggression entsteht dann reaktiv darauf. Die Annahme, dass Frustration immer zur Aggression führte, wurde modifiziert. Denn letztendlich kann man ja auch unterschiedlich mit Frustration umgehen. Und insofern ist die heutige Ansicht eher, dass Frustration Anreize für verschiedene Verhaltensweisen erzeugt und die Wahrscheinlichkeit für Aggression halt eher erhöht. Anders als Tiere können Menschen nämlich mit Aggression ja auch unterschiedlich umgehen und wie wir damit umgehen, das hat vor allem auch etwas damit zu tun, was wir gelernt haben. Was wir gelernt haben, wie wir mit Frustration, Aggression umgehen. Und deswegen könnte man auch sagen, die Art und Weise, wie wir gelernt haben, mit Aggression umzugehen, aber auch inwiefern wir Gewalt einsetzen oder nicht, ist sozial vermittelt. Mhm. Und diese Idee ist etwas, was die soziale Lerntheorie vor allem aufnehmen.
Bei den Lerntheorien ist die Grundannahme, dass Aggressionen auf sozialen Lernvorgängen beruhen, beispielsweise Lernen am Modell. Wir beobachten, was jemand tut, wie sich verhalten wird in bestimmten Situationen und ahmen das dann nach. Inwiefern es nachgeahmt wird oder nicht, hängt davon ab, wer die Person ist, die wir beobachten, wie die Situation ist, wie die Beziehung zwischen der beobachtenden Person und der beobachteten Person ist. Also quasi Lernen durch Nachahmen. Es gibt auch die Idee des Lernens am Erfolg oder Misserfolg. Also man lernt durch Konsequenzen. Ist etwas Gutes erfolgt auf etwas, was ich getan habe, bin ich vielleicht eher geneigt, es wieder zu tun. Ist etwas Schlechtes erfolgt, vielleicht eher nicht. Und eine dritte Form des Lernens wäre das sogenannte kognitive Lernen. Also da geht es wirklich darum, dass man Wissen sich aneignet durch Bücher, durch Podcasts, durch alles Mögliche. Und hier werden Begriffe und Denkweisen erlernt, also beispielsweise so eine Freund-Feind-Begrifflichkeit oder die Idee von Notwehr oder die Idee, dass Strafe sein müsse. Das beeinflusst dann, ob Ärger oder Aggression entsteht und so kommt es zu bestimmten Denkfolien, Denkweisen, dass man überlegt, aha, wenn das ist, dann muss ich jetzt so reagieren.
Das soziale Lernen, da spricht er sehr viel für, auch aus der empirischen Forschung. Und ich glaube, soziales Lernen ist auch etwas, was wir alle auch schon mal so beobachtet haben. Also, dass man einfach auch sehr unbewusst Verhaltensweisen, Einstellungen von Personen übernimmt, die einem nah sind. Also ich finde als Beispiel immer gut so Jugendfreundschaften, wo man sehr eng mit einer Person war und plötzlich vielleicht ähnlich sich kleidet, ähnlich auch redet und betont. Sowas haben wir bestimmt schon mal bei anderen beobachtet oder kennen es auch aus der eigenen Erfahrung. Und da hat ja auch dieses sehr unbewusste Übernehmen von Verhaltensweisen einen großen Schwerpunkt. Mhm. da sehen wir in der Forschung auch eine starke Erklärung beispielsweise für Jugendgewalt, dass Kinder, Jugendliche, die selbst Gewalt erfahren haben in ihrem Elternhaus, auch eher dazu neigen, dann Gewalt selbst auch anzuwenden. Das halt so als Konfliktlösungsstrategie irgendwie gelernt haben, als Art und Weise Aggression loszuwerden und das dann auch eher anwenden. Und insofern kann man auch erklären, wie sich Gewalt auch von einer Generation zur nächsten so weitergeben kann.
Es gibt genau daran auch eine Kritik, dass Gewalt so extrem kriminalisiert wird, weil es von einer kritischen kriminologischen Perspektive die Idee gibt, dass Gewalt auch als Herrschaftsinstrument eingesetzt wird, weil sie im wichtigsten Teil, also das Strafgesetz billigt im wichtigsten Teil die Handlungsstrategien und Mittel, auf die vor allem Menschen zurückgreifen, vor allem Männer zurückgreifen, die jung sind, die mittellos sind, die in Anführungszeichen undiszipliniert sind und die wieder in Anführungszeichen fremd sind. Diese Menschen haben manchmal nur Gewalt als Lösungsidee, wenn sie Konflikte oder Ausschließungssituationen bearbeiten und wenn sie das Ziel haben, da auch Männlichkeit darstellen zu wollen. Und dann ist eben die Kritik in der kritischen Kriminologie, dass man sagt, ja, Menschen, die so wenig Handlungsmöglichkeiten in unserer Gesellschaft haben, haben manchmal Gewalt als allerletztes Mittel, um überhaupt irgendetwas für sich ausüben oder verändern zu können. Und wenn man dann eben Gewalt so extrem kriminalisiert, dann ist es relativ klar, dass man bestimmte Gruppen damit übermäßig auch trifft.
Ist auch wieder eine Frage so des Verhältnisses, ne? Welche Handlungen werden eher bestraft und auch mit einem höheren Strafmaß belegt als andere? Ein kurzer Blick darauf, wie sich denn Gewalt eigentlich in Deutschland entwickelt. Wenn wir uns das Hellfeld anschauen, dann wird unter Gewaltkriminalität verschiedene Delikte zusammengefasst. Mord, Totschlag, Vergewaltigung, also Sexualdelikte, Raubdelikte, Körperverletzung. So im Groben sind das so die Hauptdelikte, die zusammengefasst werden. Und da sehen wir für Deutschland insgesamt auf lange Sicht eigentlich eine positive Entwicklung. Es gab so einen Peak 2005, 2006, 2007, wo wir einen hohen Anstieg hatten und seitdem eigentlich Gewalt auch sehr stark zurückgegangen ist. Und das, obwohl wir immer mehr Handlungen als gewaltvoll auch sehen und bestrafen. Das Züchtigungsrecht hatten wir schon angesprochen, die Bestrafung generell von Gewalt im sozialen Nahraum. Das Gewaltschutzgesetz 2002 war da auch ein ganz wichtiger Meilenstein, der nochmal gezeigt hat, wir sind eine Gesellschaft, die gewaltsensibler wird, die mehr Befugnisse einrichtet, um etwas gegen Gewalt zu tun und mehr unterstützt. Strafe stellt. Und diese Entwicklung ist ja auch noch nicht zu Ende. Sexuelle Belästigung beispielsweise steht jetzt ja auch unter Strafe, was früher eher eine Beleidigung war. Also man könnte schon sagen, wir sind eine Gesellschaft, die Gewalt weniger toleriert, es mehr thematisiert, mehr in Prävention investiert und mehr bestraft. Und wir sehen eigentlich auch eine positive Entwicklung in den letzten Jahren, dass Gewalt zurückgeht. Eigentlich, weil wir jetzt in den jüngsten PKS-Zahlen von 21 zu 22 doch wieder einen starken Anstieg haben, der auch über dem Vor-Corona-Niveau ist, also der jetzt nicht nur durch Corona zu erklären ist. Inwiefern das jetzt wirklich eine Trendumkehr ist, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man beobachten sollte.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, Gewalt ist ein vielseitiger Begriff, der ganz unterschiedliche Dinge beinhaltet und meinen kann. Das Verständnis, was wir damit meinen und die Kriminalisierung bestimmter Gewaltarten ist zeitlich und gesellschaftlich wandelbar. Und schließlich haben wir in den letzten Jahren immer einen Rückgang gesehen, im letzten Jahr einen Anstieg. Inwieweit das ein Trend ist oder möglicherweise nur ein Ausreißer, bleibt abzuwarten. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.